Heute in CT Uplink unsere Empfehlungen für euch. Bis gleich.
CT Uplink.
Herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich wünsche euch frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ja, ich bin heute im Studio mit der CT Uplink Crew. Mit mir dabei sind
Kevan Tonikabuni,
Pina Merkert,
Sophia Zimmermann.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Jörg hat es leider aus Krankheitsgründen nicht geschafft, aber wir sind zu viert hier heute und haben heute ein bisschen eine andere Sendung für euch vor. Wir sind extra an Weihnachten, kurz bevor wir alle nach Hause oder wo auch immer hinfahren, noch hier ins Studio gekommen und dachten, wir reden mal so ein bisschen über CT Uplink, aber vor allem wollen wir euch auch ein paar Empfehlungen mitgeben für die nächste Zeit, dass ihr was, welche Filme wir so gut fanden, Spiele und so weiter und so fort, ganz viele Sachen. Über die CT reden wir also heute nicht. Da hatten wir ja letzte Woche die Folge über Sprachlern-Apps mit Sophia. Das ist die CT1 und da gibt's auch noch viele andere spannende Themen, zum Beispiel die High-End-Smartphones, vieles weitere. Also guckt da auf jeden Fall rein. Aber heute geht's ein bisschen um was anderes. Genau, und bevor wir loslegen mit unseren Empfehlungen, glaube ich, ist die wichtigste Nachricht, wir sind zurück im Studio. Yay. Dieses Jahr.
Ja. Gott, mich hat das total fertig gemacht. Ich habe ja letztes Jahr in der Corona-Zeit bin ich ja eingestiegen und dann war das ja alles immer nur im Stream. Und da habe ich mich schön sicher gefühlt im Stream. Und dann ging es Mitte des Jahres ja hier wieder zurück ins Studio. Und für mich das erste Mal, und das hat mich die ersten beiden Male wirklich ziemlich nervös gemacht. Extrem nervös. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Weil eigentlich ist das ja eine sehr vertraute Umgebung für mich. Ne? Nebenan ist ja auch mein Fotolabor. Und da mache ich da die, also nicht meins, aber ihr wisst, was ich meine. Und da diese schwarzen Räume. Und das ist für mich eigentlich alles sehr vertraut. Und auch hier, das ist sehr vertraut, wenn ich mal Johannes besuche oder Michael oder Shahin. Und unsere Producer. Und trotzdem habe ich das als unglaublich krasse Situation empfunden, die ersten beiden Male hier im Studio zu sein. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir, Kevan,
dabei? Ja, für mich war es ja auch das erste Mal moderieren aus dem Studio heraus. Ich habe ja auch im Homeoffice, im Uplink-Lockdown sozusagen angefangen und ich hatte da auch quasi hier meine Sicherheit und meine Notizen in der auf dem zweiten Monitor und dachte so, boah, wie mache ich das denn jetzt? Und habe ich jetzt irgendwelche Moderationskarten und so? Und habe aber dann doch gemerkt, dass das hier viel besser funktioniert für mich. Also ich habe mich viel wohler gefühlt. Also auch bei dem ersten Mal hatte ich echt Schiss, hatte ich richtig Bammel. Ja, ich habe zwar früher moderiert, aber Radio, das heißt so Fernsehen oder Bild habe ich immer nicht gemacht. Das heißt, im Radio kann man ja einfach sich da ausbreiten, in Jogginghose moderieren, whatever, ja. So komisch gucken, damit man besonders verständlich klingt, ja. So, und hier muss man ja ein bisschen so auf seine Optik noch achten. Es ging aber, also dadurch, dass man auch sich anders unterbrechen kann, ne? Also in diesem Video-Stream-Format, dann ist ja so eine kleine Latenz und man merkt vielleicht auch nicht, dass jemand was sagen will. Und hier sind dann doch diese kleinen Turn-Taking-Signale leichter wahrzunehmen. Und ich finde, dass die Gespräche waren dann auch in der Tendenz eher flüssig.
Ich finde, es geht auch nicht nur um quasi wer darf man reden, sondern eigentlich, man wertet das einfach auch mit aus. Wie ist die Mimik? Wie ist die Gestik? Sind jetzt die Kollegen, die wir eingeladen haben, sind die irgendwie super motiviert dabei und brennen für das Thema? Und dann ist es auch irgendwie ganz schön, die mal so ein bisschen reden zu lassen und so. Und das Gefühl zu haben, das hat man jetzt live mitgekriegt. Und für mich war es auch deswegen immer so, dass der Uplink ist zwar irgendwie ganz cool so auf dem Ohr, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder so, aber wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich ihn, glaube ich, als Video gucken wollen. Einfach, weil es irgendwie schön ist, auch die Gesichter zu sehen dazu.
Ich hatte vor allem auch dieses Thema, also ich habe das ja vorher auch schon alles im Studio gemacht. Ich habe halt schon gemerkt, und das haben wir jetzt auch immer wieder gehört, dass dieses Thema mit dem Ton immer mal wieder ein Thema war. Und für uns war es halt auch echt ein bisschen schwierig, auch gerade weil wir so viele unterschiedliche Kollegen, davon lebt ja auch das Format, da mit reinholen, immer darauf zu achten, dass es gut klappt. Und dann ist es halt doch wieder irgendeine Leitung. Und für mich war das halt immer so, auch wenn wir immer einen Producer dabei hatten, hatte ich mich auch selber irgendwie um diesen Ton ein bisschen mitkümmern müssen. Und jetzt haben wir halt auch, jetzt können wir uns wieder ganz auf das Gespräch konzentrieren, haben dann die Videoproducer, genau, heute ist auch Ralf da, der das macht, und dann kann man sich einfach auch darauf konzentrieren viel mehr. Das fand ich auch schön. Aber ich habe auch geguckt, wir hatten letztes Jahr, ich hatte in die Weihnachtsfolge geguckt, da war genau das Thema. Eigentlich hatten wir uns alle schon vorhergesagt und gehofft, dass wir das da schon wieder schaffen im Studio, und waren echt enttäuscht, dass diese, auch die Weihnachtsfolge aus dem,
ja, es ging noch
aus,
nicht.
Aus dem Studio, ja, genau, nicht. Aus dem Studio, noch nicht aus dem Studio kam. Und deswegen fand ich es jetzt umso schöner, als ich das gesehen hatte, dass ich wusste, heute machen wir es wieder aus dem Studio.
Wobei man sagen muss, es war ja auch für uns beide, war es ja auch ungewohnt, weil wir sind ja in einer anderen Ecke. Also früher war das Studio sozusagen, ja, da stimmt, drüben, genau, im Raum,
ja, ja. Ja, du hast recht, ja.
In einer anderen Ecke, da stand der Flipper und so. Mhm. Und dann hat, also bevor wir hier wieder eingezogen sind, hat halt Johannes Bernsen da nochmal die große Renovierungsaktion gemacht und hier diese Einbauten gemacht.
Genau. Gab ja auch ein bisschen Feedback von zumindest einer Person, also von den von euch da draußen. Ich musste mich auch noch dran gewöhnen, welche Kamera ich gucke. Also die mit dem roten Licht, dass halt das Studio doch ein bisschen zu professionell oder Standard aussieht. Und
ich finde, das ist eine berechtigte Kritik. Also es ist oft ein bisschen, also, arg neutral. Die Kritik müsste
vielleicht auch sagen, dass es nicht so nerdy mehr ist mit dem Flipper und diesen anderen Sachen. Ne? Aber genau, wir kriegen es vielleicht auch wieder nerdy hin. Ne?
Wir nehmen das an. Wir haben schon angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir vielleicht ein bisschen mehr mit Requisiten oder so arbeiten.
Wir sind ja jetzt von, ihr seht das da draußen nicht, aber also wir sind quasi von einer Ecke aus dem Raum immer noch im selben Raum in die andere gewandert, und ich würde sagen, so ein Raum, der hat ja vier Ecken. Also gibt noch ein bisschen Spielraum.
Ja, die anderen Ecken sind ja ziemlich
frei. Aber also auf jeden Fall, was ich allen an der Stelle mitgeben möchte, ihr könnt uns gerne schreiben, auch mit so einer Empfehlung, wo sagt, hey, damals fand ich cool, dass ihr vielleicht ein bisschen hemdsärmlich gewirkt habt, aber ihr wart schön nerdy und ich konnte mich da gut identifizieren mit. Und sowas nehmen wir auch an. Das ist klar, das ist eine sinnvolle Kritik, wo man sagen kann, wenn es etwas gibt, was uns irgendwie sympathisch gemacht hat, warum nicht? Können wir wieder machen.
uplink@ct.de wäre die E-Mail-Adresse, und sonst natürlich, wir lesen die Kommentare unter dem YouTube-Video, unter dem auf Heise Online auch. Und genau, da die Audiohörer, die müssen dann eher an uplink@ct.de schreiben, oder manche kennen ja schon unsere E-Mail-Adressen direkt, das geht natürlich auch.
Die stehen unter den Artikeln, das ist der geheime Trick.
Wenn ihr ich schreibe
ja so direkt
viele
erreichen wollt.
Und Sophia schreibt ja auch nicht so viele für CT, ich wobei glaub, unter manchen stehst du auch drunter.
Ja, manchmal, genau, wenn meine Artikel übernommen werden in der CT. Mhm.
Genau, weil dann, du ja sonst, vielleicht kannst du mal erzählen.
Genau, ich bin eigentlich gar nicht in der CT-Redaktion. Ich habe mich hier so reingemogelt. Ich bin bei CT-Fotografie gewesen bis September und bin jetzt bei Heise Online. Genau.
Wir haben das auch schon ein paar Mal erzählt, aber es fällt mir gerade ein, dass wir es eigentlich auch nochmal erzählen kann, weil wir als Moderatoren uns sich auch gar nicht so oft so detailreich vorstellen. Ja,
das stimmt. Ja, ich vergesse das auch sehr gerne, mich vorzustellen. Ja.
Ich fand es auch sehr schön, weil mit dir kamen halt auch andere Themen nochmal rein und die haben das, glaube ich, auch echt bereichert, und du guckst auch beispielsweise Smartphones auf ganz andere Sachen als wir dann zum Beispiel. Das finde ich total super.
Ach, also ich bin froh, dass du da bist.
Oh, ja. Das ist total lieb von euch.
Genau, ich auch, und das Feedback von den ZuschauerInnen, HörerInnen ist ja auch bisher sehr positiv.
Jetzt ist aber gut. Hebe ich gleich noch ab. Aber ich erinnere mich auch an wirklich kuriose Situationen, als wir diese Streams immer noch hatten. Ne? Das werde ich nicht vermissen, wenn dann ein Kollege plötzlich mal 10 Minuten mittendrin einfach weg war, eingefroren war, weil seine Internetverbindung zusammengebrochen ist. Das fand ich auch immer sehr lustig, wie man dann irgendwie versucht hat, als Moderator das zu übergehen, dass es nicht so doll auffällt. Ja. Witzigerweise der gleiche Kollege, bei dem mir das passiert ist, mit dem habe ich mich auch im Studio verabredet für einen Uplink, und es ist so komplett schief gegangen, dass er gedacht hat, anderer Tag, andere Zeit. Und der ist aber immer im Homeoffice oder viel im Homeoffice, und der hat sich dann tatsächlich noch ins Auto gesetzt und ist dann hierher gefahren. Also
ja, also das kann ich auch verraten. Ich hatte einmal eine Situation, wo ein Kollege im Stream-Uplink ja aufgestanden ist und in kurzer Hose irgendwo hinten in den Raum gegangen ist und irgendwas gesucht hat. Ich verrate natürlich nicht, wer das war. Und während halt eine andere Person gesprochen hat oder ein anderer Kollege gesprochen hat und die Videoproducer das dann ein bisschen rausgeschnitten haben, so ein bisschen vielleicht mal behind the scenes. Aber ich finde es tatsächlich nett mit den Gästen hier zu sein, aber es ist auch ein bisschen schwieriger, ne? Weil natürlich dann zu gucken, wann sind die Leute da, sie alle zu einem Zeitpunkt hier hinzubekommen, selber hier hinzukommen, das ist natürlich logistisch ein bisschen aufwendiger und wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal die Situation, das konnten wir beim Stream machen, dass wir Leute, die ganz woanders sind, in Süddeutschland, Norddeutschland, die jetzt nicht in Hannover vor Ort sind oder mal schnell vorbeifahren können, dass die, wo wir gesagt haben, wir hätten die gerne dabei. Aber das dann stimmt. halt nicht ging.
Ne? Wir haben traditionell Andrea, so eine CT-Kollegin, die tatsächlich auch vorher schon, also vor der Pandemie, hat die schon im Homeoffice gearbeitet. Und die hatten wir ganz selten im Uplink dabei, was eigentlich so total schade ist. Aber sie war halt einfach nicht vor Ort und deswegen war es organisatorisch halt immer schwieriger. Und dann haben wir sie sozusagen so ein bisschen diskriminiert im Uplink, aus Versehen eigentlich, was wo ich das dann auch ganz gut fand, dass wir Leute wie sie halt dann ein bisschen mehr in der Zeit da mit einbeziehen konnten. Aber also für mich haben die Nachteile eindeutig überwogen.
Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie hybrid hin, dass wir dann auf dem Monitor auch jemanden dazuschalten
können. Das wollen wir mal im nächsten Jahr auch mal probieren.
Ja, lasst uns reden über unsere Empfehlungen. Wir haben das ja schon letztes Jahr gemacht und immer mal wieder, dass wir uns überlegt haben, was sind so vielleicht auch ein bisschen nerdigere Tipps. Wir haben gesagt Serien, Filme, Spiele, vielleicht auch Gadgets. Und jeder hat zwei, drei Sachen mitgebracht. Und Jörg, der heute krankheitsbedingt nicht dabei sein kann, hat mir auch noch ein paar Sachen gegeben. Wer möchte denn mit einer Sache anfangen? Wollen wir erstmal in die Kategorien durchgehen? Hat jemand Filme oder Serien dabei?
Ja.
Kevan, ja. Fang an. Leg los, Kevan.
Also technisch gesehen Ende 2021, aber ich glaube, ich habe es erst dieses Jahr gesehen. Don't Look Up war ja auch viel im Gerede Anfang des Jahres.
Der war witzig, ja.
Ja, und ich fand auch, ich fand den wirklich gut gemacht. Aber das war so ein bisschen auch wie so einem Autounfall zuzugucken. Also vielleicht kurz gesagt.
Definitiv.
Also die Story vielleicht für die, die den Film nicht gesehen haben. Es geht darum, ein Asteroid oder irgendwas rast auf die Erde zu oder irgendwie, also auf jeden Fall die Erde.
Also auch einer, der so groß ist, dass er so wirklich würde quasi die Menschheit vernichten.
Genau. Und eine Wissenschaftlerin entdeckt das und sie gehen dann dahin und versuchen irgendwie Politik und Medien darauf aufmerksam zu machen. Und es wird halt komplett ignoriert und diese politischen Spielchen und exzentrische Billionäre und whatever. Und das ist natürlich eine Parabel, sagt man das, auf die Klimakrise, Katastrophe, Erderhitzung, welches Wort man auch immer nehmen will, Klimaerwärmung. Und es hat, und ich habe gedacht so, ey, es ist wirklich, also
Es ging mir auch so, dass es ist sehr schön inszeniert, schauspielerisch auch total überzeugend. Und man kennt so diese Erzählmechanismen von Komödien oder so, wo man so sagt, ah ja, an der Stelle soll das jetzt übertrieben sein. Und mir ging es öfters mal so, dass ich wusste, ich sollte jetzt lachen und ich konnte nicht lachen an der Stelle, weil es zu realistisch war quasi, wo ich gedacht habe, nee, eigentlich, also das ist jetzt gar nicht mehr so übertrieben, dass es durch die Übertreibung lächerlich wird, sondern es ist leider schon fast wieder wahr einfach. So funktioniert die Welt leider. Und gerade das macht so ein bisschen die Qualität dieses Films aus, finde ich. Weil ja, es gibt wahrscheinlich trivialere Komödien, wo man einfach befreit loslachen kann. Aber die hat halt schon, also die geht schon um was, um echte Probleme und auch manche Absurditäten, die wir in unserer modernen Welt haben, auch wie das politische System funktioniert und so, die kommen da halt vor. Und es ist auch nicht nur auf einer politischen Ebene. Also ich finde zum Beispiel auch die Hauptfiguren sind davon betroffen, dass sie sich selber in solche Mechanismen reinziehen lassen, dass sie zum Beispiel dann manchmal Sachen nicht mehr so sagen, wie sie es eigentlich sagen wollten, sondern anders, weil man ihnen empfohlen hat, das wäre irgendwie für ihren öffentlichen Ruf jetzt besser. Und das ist dann so, was? Warum? Warum machst du das gerade?
Warum knickst du so ein?
Genau, aber das war schon irgendwie sehr treffsicher inszeniert. So.
Das fand ich auch, aber mir ging es auch wie dir, ich konnte da auch nicht drüber lachen, weil ich fand das auch, dafür war das Thema doch zu ernst. Ich meine, ich fand den auch gut gemacht und ich habe auch mit meinem Mann lange diskutiert, wir haben den zusammen geguckt, dann danach, weil es gab ja auch wirklich viele, die gesagt haben, das ist der totale Superschwachsinn, ne? Also das gab ja auch viel Kritik dran, aber ich fand den auch wirklich gut, aber ich konnte auch nicht lachen. Mir ging es auch einen Tag lang nicht gut danach.
Du hast gesagt, der war im Vorjahr,
kam, glaube ich, nicht 2022 raus.
Dezember 2021.
Hat jemand was aus diesem Jahr auch dabei zufällig? Also ich habe ich fange mal an mit Jörg, der hat mir nämlich noch gesagt, zwei Serien hat er mir mitgegeben, oder drei, aber zwei auch aktuelle, nämlich Andor, Star Wars und Star Trek Strange New Worlds. Und das war fand ich ganz interessant, weil Andor, glaube ich, auf Disney Plus läuft. Und ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und Strange New World von Star Trek, die neue Star Trek Serie auf Paramount Plus, der so gesagt hat, hat sich jetzt entschieden, er musste sich zwischen Star Wars und Star Trek und Abo entschieden, was dieses Jahr auch ein Riesenthema war.
Aber diese ganzen Paramount Plus schon in Deutschland?
Ich glaube, das gibt's schon. Ja? Oder hat's auf Englisch irgendwie über.
Keine Ahnung, Zitiere der Türen weißt du ja nie, wie die Geschichten
im Stream. Aber er meinte halt, man muss sich halt dann so dazwischen entscheiden. Und das fand ich so lustig, weil es war nicht nur so ein Unterscheiden zwischen Star Wars und Star Trek, was das so eine der ewige Diskussion ist, sondern auch dieser Streaming. Battle sozusagen, der auch in diesem Jahr fand ich ja echt ein großes Thema war.
Dieser unnötige Konflikt, und dann sollte einfach Plus, einen Dienst geben
Disney,
mit allem.
Disney Plus. Und mir geht es auch so. Also ich habe jetzt zum Beispiel Netflix einfach mal abbestellt und dann jetzt Disney Plus für eine Weile, und weil ich ja schon immer gucke, aber mich nervt es tierisch. Aber das fand ich ganz interessant. Er meinte halt, muss man schon beides gucken wahrscheinlich, aber
mir geht das auch so. Ich finde, das ist die Zukunft, also wenn man den Blick in die Zukunft wagt, die Streamingdienste, es wird immer mehr geben und dann wird immer mehr von Netflix abgezogen dann muss man sich echt gut überlegen, was man macht. Ich bin nämlich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt Stranger Things zu Ende geguckt erstmal, wenn die fünfte Staffel dann kommt, dann steige ich wieder ein, aber bis dahin bestelle ich es vielleicht erstmal ab. Die Filme, die dieses Jahr da rauskamen, die haben mich auch alle nicht sehr überzeugt. Auch wenn die hatten ja diese Monster-Riesenbesetzungen da, ne, mit was weiß ich, Ryan Reynolds, und der war ja gefühlt jedem zweiten Film dort, und mit Gal Gadot und wie sie alle heißen, aber die waren alle ziemlich groß aufgezogen, aber die haben mich alle nicht überzeugt, nicht wirklich jedenfalls.
Aber ich finde das ein paar Fragen. Also ich habe früher bei Premiere gedacht, boah, ich gebe doch keine, was weiß ich, 50 Euro oder 40 Euro für Premiere aus. Ja, die hat ja auch echt Probleme. Also wer sich erinnert, Premiere, was jetzt Sky ist, ja. Und dann habe ich das erste Mal, wo ich was gekauft habe, war, glaube ich, für Game of Thrones, war das so ein Mini-Paket von Sky. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war, 5 Euro, 10 Euro im Monat, ja. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so, Moment mal, ich habe jetzt hier Netflix, 10er, Amazon Prime, Mubi, 5, 6, 7 Euro, Sky, ja, da kommt man ja schnell da auf diese Beträge zusammen, ja. Und bei diesen Filmen, die du jetzt genannt hast, da kann ich empfehlen, es gibt, glaube ich, so einen Honest Trailer zu diesen Netflix-Filmen. Also das wäre jetzt nochmal so mein Tipp, dass es nämlich darüber lustig gemacht wird, wie doch diese angeblich magische, tolle Netflix-Formel, ja, die ganz tollen Filme erzeugen soll, weil sie ja anhand unserer Daten wissen, was wir mögen, ja, welchen Schrott sie erzeugt, und wie dann halt Netflix das dann halt in ihrer App und in ihrer Oberfläche dann nach vorne drückt und sagt, so, hier, das willst du gucken, weil wir dafür gerade ein paar hundert Millionen ausgegeben haben.
Also ich finde nicht, dass alle diese Filme schlecht sind, aber ich finde, dass der Claim, dass die Daten, die über Streamingdienste gesammelt werden, irgendwie der Schlüssel dazu wären, jetzt nur noch das zu produzieren, was die Menschen alle lieben, das ist einfach nicht so. Sondern es war vorher so, dass es Leute gab, die ein Gespür dafür hatten, was irgendwie gute Geschichten sind, die sich gut filmisch erzählen lassen. Und das halt auch einfach bei den Zuschauern, egal ob die im Kino sitzen oder zu Hause auf der Couch, dass da einfach auch ein gewisser Bedarf da ist, dass es Innovation gibt. Also man will auch ein Stück weit Geschichten erzählt kriegen, die man so noch nicht gesehen hat.
Ja.
Oder verstört werden. Also auch Sachen
auch bekommen,
mit denen man gar nicht rechnet.
Ne? Das stimmt, ja.
Habt ihr denn das Gefühl so, also dass wenn ihr so einen Streamingdienst guckt, dass ihr dann vor allem so auf diese neuen Sachen aus seid? Also vielleicht anders gefragt, ich muss mich jetzt die ganze Zeit dran erinnern, letztes Jahr, als wir die Sendung gemacht haben, noch im Homeoffice waren, da hatte ich gerade einen Achillessehnenriss hinter mir. Und das ist jetzt ein Jahr her und ist alles zwar gut und mache auch wieder Sport, ist total super. Und ich weiß aber noch, damals war ich auch so ans Bett gebunden oder ans Sofa in der Zeit und habe relativ viel dann über die Jahre dann doch geguckt, weil ich einfach viel zu Hause rumsaß, statt irgendwie in den Schnee zu gehen oder irgendwas oder rauszugehen. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich dann doch irgendwann ziemlich schnell gesättigt war von diesen neuen Serien, nochmal irgendwie bombastisch. Und ich bin dann doch eher, wenn ich was geguckt habe, irgendwie bei älteren Sachen gelandet. Und dafür mag ich die Streamingdienste ja schon auch. Du weißt halt bloß nicht, was du bei, wo bekommst du die alten Serien und welche.
Ja, das ist ein bisschen diese Problematik, warum sind eigentlich so alte Schinken, die du ansonsten vielleicht gerade noch auf DVD kriegen würdest, warum sind die nicht alle enthalten in dem Streaming-Abo? Ne? Also zum Teil kriege ich nirgends diese Filme gestreamt. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich will jetzt mal Classical Hollywood gucken oder so. Warum nicht? Ne? Also was geht da eigentlich schief? Weil das kann doch nicht schwierig sein. Diese Lizenzen werden doch heutzutage wahrscheinlich nicht mehr als wahnsinnig wertvoll erachtet. Das heißt, die müssten eigentlich leicht einzukaufen sein. Es wäre eine Menge Content, der da schon da ist. Aber trotzdem hat man Probleme, da ranzukommen.
Aber anscheinend sind die Lizenzen vielleicht doch nicht so günstig, weil vielleicht die Firmen wissen, auf welchem
Wobei die Lizenzinhaber es ja dann einfach gar nicht verkaufen.
Nee, die werden es halt
Also wenn ein Film nirgends zu kriegen ist, bei keinem Streamingdienst?
Genau, dann haben sie vielleicht halt Verträge mit Fernsehsendern, die ihnen halt das nicht erlauben. Also da bin ich so nicht drin, aber ich habe da vielleicht einen Tipp. Wenn es jetzt nicht wirklich on demand sein soll, sondern man sagt, ich habe mal Lust, irgendwie so ein altes Schätzchen zu sehen. Ich gucke, also ich meine, wir haben Netflix und Amazon Prime, ja, so und trotzdem, ich gucke da rein und bin einfach so, boah, nee, der Algorithmus für mich findet ja meistens keine guten Filme. Und was ich dann mache, ist tatsächlich die Arte-App aufmachen oder die Dreisat-App. Aber die Arte-App funktioniert noch besser als die Dreisat-App. ARD-Mediathek leider nicht, weil da diese ganzen schlechten, trashigen Fernsehfilme sind, die man nicht erkennt, ob das jetzt ein guter deutscher Fernsehfilm ist oder so ein richtig schlechter. Aber bei der Arte App dann in die Rubrik Kino gehen oder Filme und dort sind dann Kinofilme und da sind dann halt auch wirklich Klassiker teilweise da und auch ganz unterschiedlich. Ich habe da zum Beispiel hier die Klapperschlange, ja, das ist jetzt ja nicht so etwas, was man vielleicht unbedingt mit Arte Kulturprogramm verbindet, ja, den habe ich da gesehen das erste Mal, auch dieses Jahr übrigens, fällt mir gerade auf, gibt auch so ein paar cringe Momente, aber auch trotzdem ein guter Actionfilm, oder wie heißt dieser Klassiker mit Blade Runner zum Beispiel war da auch und dann aber auch so französische Klassiker und so, das kann ich halt empfehlen, wenn man so ein bisschen älteres Material will.
Also ich muss aber auch ein bisschen eine Lanze brechen für die Streamingdienste, weil ich mag einfach, wenn ich eine Serie habe, wo ich sage, die unterhält mich einfach gerade gut, dann mag ich es, wenn ich die von vorne bis hinten binge-watchen kann. Wenn ich da immer eine Woche warten müsste auf die nächste Folge, dann wäre einfach der Enthusiasmus nicht mehr genauso da.
Aber das ist ja jetzt wieder so.
Was du aber machen musst, ist bei Ringe der Macht.
Und bei Peripheral oder so.
Ja, also ich habe Ringe der Macht geguckt.
Hat das jemand auf der Liste?
Ja.
Ich habe es mich nicht mehr getraut. Also so viele Leute haben gesagt, das ist so schlecht, aber ich fand es gar nicht so schlecht.
Ich finde, dass es zu Unrecht viel gehatet wurde, weil es eigentlich
Ringe der Macht?
Eine Herr der Ringe Vorgeschichte, die aber ohne die Herr der Ringe Lizenz war. Und das ist so ein bisschen nervig, weil
ohne die Lizenz für die Bücher, also schon für die Welt, aber nicht für die Storyline.
Genau, also es gibt von Tolkien gibt es den Herr der Ringe.
Aber es ist sehr nah dran an dem, was
Nee, es gibt von Tolkien auch das Silmarillion. Das ist sozusagen die Background-Story-Enzyklopädie zum Herr der Ringe. Weil den hat er zuerst geschrieben und die haben halt nur die Rechte für das Silmarillion gekauft. Das heißt, sie durften quasi nur Dinge benutzen, die dort auch erwähnt sind. Und Sachen, die nur im Herr der Ringe in den Romanen vorkommen, die durften sie nicht benutzen, weil dann hätten sie ja nochmal nachverhandeln müssen.
Ah, okay, aber es ist
und
recht
auf die eine Art finde ich also schlimm, dass ich sowas jetzt weiß, weil das ist irgendwie so eine juristische Feinheit, wo ich denke, normale Menschen sollten sich nicht mit sowas beschäftigen müssen. Aber ich fand, dass die Serie trotzdem einfach spannend ist.
Ja, ich fand
sie. Also ich fand sie unterhaltsam, ich fand sie spannend, ich fand, dass sie interessante Figuren hatte. Mhm. Ja, sie hatte auch nervige Figuren und sie ist auf eine gewisse Art auch flach, weil das einfach in der Herr-der-Ringe-Welt so ist, dass dann halt, ne, da gibt's irgendwie so die richtig Bösen und die richtig Guten und die Elben sind irgendwie per Definition gut und so, und das haben sie auch nicht so richtig aufgebrochen. Also da gibt's andere Fantasy-Serien wie Game of Thrones, die viel besser darin waren, Grautöne zu zeichnen. Aber ich habe die alten Herr-der-Ringe-Filme total gefeiert und für mich war das optisch einfach das gleiche Mittelerde. Und damit fand ich
das
gut.
Stimmt, ja.
Also ich war unterhalten. Es war jetzt wahrscheinlich nicht der große Wurf, wo ich sage, das hat sozusagen Fernsehgeschichte geschrieben oder Filmgeschichte geschrieben. Sondern es war einfach eine unterhaltsame Serie, die man mal gucken kann. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt jemand einfach noch ein bisschen Zeit hat zwischen den Jahren und guckt, die Ringe der Macht, dann am Stück.
Ja. Jetzt geht's am Stück, ja. Ich glaube, es ist sogar, nochmal, weil die Story, ich habe gerade auch noch versucht, nochmal zusammenzukriegen. Ich glaube, es ist halt noch komplizierter, weil ich glaube nämlich, Amazon hat auch nicht die Rechte am Silmarillion und musste deswegen auch da so ein bisschen drumherum machen. Aber die Basics, also es sind die Charaktere, genau, die irgendwie damit zusammenspielen und es spielt in dieser Welt, aber so, es kann auch sehr unabhängig von Herr der Ringe laufen.
Das stimmt, wobei ich habe diese Passagen dann nochmal nachgelesen. Ja. Also ich fand, es war ziemlich nah dran, aber man hat das auch gemerkt, das hatte nämlich, die Serie hatte ein sehr merkwürdiges Erzähltempo. Die ist am Anfang sehr schleppend losgegangen und es hat wirklich lange gedauert und dann plötzlich, alles schon da und die Ringe, ja. Und dann
nicht zu viel spoilern.
Nicht zu viel spoilern.
Aber es geht unter anderem um Ringe.
Es geht um Ringe.
Ringe der Macht.
Das kann man, glaube ich, nicht denken.
Das kann man, glaube ich, sagen.
Genau. Dass in Ringe der Macht auch noch Ringe vorkommen.
Aber ich fand auch, das Feedback so aus der Community war eher negativ und mich hat es gut unterhalten. Und ich habe das auch bei uns zu Hause geguckt und meine Freundin ist jetzt auch nicht so ein riesen Herr der Ringe Fan und hat sich aber trotzdem mit mir gut unterhalten gefühlt, das zu gucken. Und das finde ich immer so ein gutes Zeichen, wenn eine Serie für sich auch funktioniert, wenn sie eben nicht bloß irgendwie für die Hardcore Fans perfekt entzückt. Und ich fand's spannend und fand auch, das Ende hatte so ein paar Überraschungen parat, über die ich jetzt nicht spreche, aber fand ich gut.
Ich habe bei Herr der Ringe immer zu den Orks gehalten. Ja.
Wobei das bei Ringe der Macht besser geht als bei den anderen Herr der Ringe, was ich auch irgendwie gut fand.
Dass man eher zu den Orks auch ein bisschen halten kann, ja.
Dass man so ein bisschen die Chance kriegt, auch mal zu den Orks zu halten, was vorher halt wirklich so gar nicht ging.
Ja, das ist richtig, ja, das stimmt. Naja, für meine Tochter ist zum Beispiel, die ist 5, ist zum Beispiel auch im Hobbit ist Smaug auch der Gute. Der missverstandene Gute, der Drache, der dann quasi auch ein Dorf in Schutt und Asche legt, Seestadt. Sie hat da auch einen Weg gefunden, sich damit zu identifizieren.
Habt ihr das gelesen oder habt ihr die Filme geguckt?
Nein, wir haben es gelesen. Wir sind
ich finde nämlich beim Lesen geht das eher. Ich habe mich auch eher mit dem Drachen identifizieren können und bei dem Film, der ist halt sehr auf Spektakel optimiert.
Ja,
ich fand den zum Beispiel, ich fand die Hobbit-Filme fand ich enttäuschender als Ringe der Macht.
Das stimmt.
Ringe der Macht hatte noch so ein bisschen einfach Herr der Ringe-Feeling und so, ach, guck mal, Auenland. Und man konnte so ein bisschen rätseln, was wird jetzt aus den Leuten, weil es ja so eine Vorgeschichte ist. Und beim Hobbit war es so, irgendwie die Handlung war so extrem verzögert, eigentlich ist nichts passiert, aber ständig war alles super schnell und ganz viele und so, das fand ich so over the top von der Inszenierung her und das hat irgendwie das Erzählmaterial nicht hergegeben.
Ja, das ging mir auch so.
Jetzt haben wir ein bisschen, das war jetzt Amazon Prime, jetzt, wenn wir schon diese Vielfalt an Streaming-Diensten haben, wir hatten jetzt ein bisschen Amazon Prime. Don't Look Up, war das auch eigentlich Amazon oder Netflix?
Nee, Netflix.
Netflix hatten wir dann quasi auch schon ein bisschen. Disney Plus, Paramount Plus. Ich wollte noch bei Disney Plus auch erwähnen, ist glaube ich auch das Jahr vorher schon rausgekommen, nicht ganz so nerdig, aber ich fand es total großartig, Get Back, die Beatles-Doku. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Ein Dreiteiler über 3 Wochen, die Beatles, wo die Beatles, wo da ganz nah Dokumentar, Kameras dabei waren. Es gab unheimlich viel Material und Peter Jackson hat so einen Dokumentarfilm draus gemacht. Und was ich halt irre fand, war, du kannst den halt zugucken dabei, wie sie Songs erfinden. Also da jammen die zusammen und dann singen da Paul und John und fangen an zu dichten und dann geht's halt, und das ist irre. Also ich finde, es hat so seine Längen auch, aber es fand ich unheimlich faszinierend und ich war echt baff.
Das erinnert mich an einen anderen Film, eine Doku, die ich gesehen habe, auch bei Arte, beziehungsweise in der Arte-App, nämlich, und ein bisschen nerdig, Sisters with Transistors, ja, über Frauen in der elektronischen Musik und auch ganz unterschiedliche Frauen, also auch aus den, zum Beispiel die Frau, die die Melodie gemacht hat zu Doctor Who, ja, mit, bei der BBC, mit technischen Mitteln, die wir gar nicht erahnen, also Bandmaschinen und, wie heißt dieses Instrument, Theremin, ja.
Ach, das ist
genau.
Ah, okay.
Ja. Und oder eine andere Frau, die halt diese Erfindung des Theremins halt wirklich zu einem Vorfuhr Musikinstrument weiterentwickelt hat, also durch ihre Nutzung. Und aber auch eine Frau, die zum Beispiel in der Werbung war, eine Frau, die total experimentelle Sachen gemacht hat. Ich weiß leider die ganzen Namen nicht, weil ich ganz schlecht Namen merken kann. Aber es ist eine total tolle Doku. Die ist leider gerade nicht mehr drin, aber einfach mal einen Ausblick halten. Sisters with Transistors.
Also ich habe die geguckt auf Kiwans Empfehlung hin und ich kann mich da nur anschließen. Also das war eine gute Doku, weil das auch so, wie oft Frauenfiguren in der Geschichte, die so ein bisschen vergessen wurden, zum Teil halt auch, weil die Musik dann aus irgendwelchen Gründen nicht sofort der Riesenhit war oder so, aber die einfach sehr bedeutsam waren, weil sie halt Synthesizer zu einem sehr frühen Zeitpunkt benutzt haben und halt auch so explorativ die Technik sich zu eigen gemacht haben, also einfach geguckt haben, was kann ich denn tun und wie kann ich das alles verdrahten, damit das irgendwie die richtigen Geräusche macht und so. Und die waren halt auch super kreativ, weil sie irgendwie Sachen umgebaut haben, die es schon gab und so. Und ich habe so ein bisschen diesen Makerinnenblick da drauf gehabt, wo ich dann gedacht habe, ja, du kannst eigentlich echt dir was bei denen abschauen, wie kreativ die halt damit umgegangen sind, wie man Technik benutzen kann. Wenn man sagt so, ich habe jetzt einfach ein Ziel im Kopf und ich will halt möglichst einfach dahin kommen und wenn ich jetzt damit durchkomme, keine extra Platine entwickeln zu müssen, sondern da irgendwie mit dem Oszilloskop an ein bestehendes Gerät ranzugehen und da irgendwas abzugreifen und das wieder zu verstärken und so. Und das kam da so ein bisschen vor und die Persönlichkeiten von den Frauen waren halt auch interessant, weil sie wirklich sehr unterschiedlich waren. Ja, ist eine Empfehlung, auf jeden Fall.
Gibt's noch weitere Serien oder Filme?
Ja, also
dann Pina?
Falls sich jemand wundert, warum ich heute so aussehe.
Ich finde, du siehst top aus.
Ja, das ist echt cool.
Dankeschön.
Du musst uns nächstes Jahr auch solche Outfits besorgen.
Ja.
Das wird viel zu nehmen.
Ich muss mir den Hörerinnen erstmal erklären. Also Pina hat heute pinke Haare. In einer, ja, so anders drapiert, ich bin so schlecht, dass du bist.
Was ist das denn? Ein Bob mit einem Undercut Bob. Quasi, oder?
Ja, so ein Bob mit Undercut, ja.
Also, unterschiedliche Lederjacke, so.
Das ist das Outfit von, oder mein begonnenes Cosplay von Vi aus der Netflix-Serie Arcane. Die ist super nerdig und extrem empfehlenswert. Also da würde ich wirklich sagen, diese Serie schreibt Filmgeschichte. Weil, also zum einen ist es die erste wirklich gute Computerspiel-Adaption, die ich kenne, weil sie spielt in der Welt von League of Legends. Und alle, die sich jetzt wundern, League of Legends hat doch gar keine Story. Das stimmt. League of Legends hat im Prinzip keine Story. Das ist so ein Strategiespiel, das kann man als E-Sports spielen. Und da, also die Serie stellt auch überhaupt nicht das dar, was im Spiel passiert, sondern es ist sozusagen, wenn im Ladeschirm kriegt man dort die Figuren aus der aus dem Spiel, so die Helden, die man da wählen kann, die kriegt man so ein bisschen vorgestellt. Und da haben die irgendwie die letzten Jahre, ohne dass ich's viel mitgekriegt hätte, haben die eine Menge Lore drumherum gebaut. Also die Figuren ein bisschen ausgestaltet, die haben irgendwie Backstories bekommen und so weiter. Und Riot Games hat da irgendwie so ein bisschen Fluff drumherum formuliert. Und ich fand das die ganze Zeit nicht relevant. Aber die haben sich mit einem französischen Animationsstudio zusammengesetzt, die vorher eigentlich nicht so arg viel gemacht haben. Also so Musikvideos, kurze Sachen eigentlich. Und haben einfach einen Haufen Geld auf das Problem geworfen. Die Franzosen haben einen Haufen Leute eingestellt. Und die haben einen ganz einzigartigen Animationsstil, weil die so eine Mischung aus handgemalt und Computeranimation machen. Und das führt dazu, dass es also den Charme von handgemalt hat, aber kombiniert mit den flüssigen Bewegungen von solchen Animationen, die am Rechner gemacht sind. Und das, also ich finde, da kann man sich direkt rein verlieben, einfach nur in diesen visuellen Stil. Und storymäßig ist diese Serie total fantastisch, weil sie ist komplett character-driven. Also es gibt interessante Figuren und diese Figuren sind nachvollziehbar. Man kann sich völlig reindenken, was deren Beweggründe sind, warum sie Dinge tun. Und im Prinzip, ich lerne die alle kennen in der Serie und die verfolgen alle sinnvolle Ziele und die sind aber in einer so verzwickten Ausgangssituation, dass sie dann relativ automatisch ganz schlimm gegeneinander arbeiten. Und dann passieren eine Menge total tragische und dramatische Sachen, weil eigentlich alle immer nur was Richtiges wollen. Also es ist sozusagen ganz, für mich so als Dramaturgin ist ganz nah so an den Tragödien-Erzählstrategien aus der klassischen Tragödie dran, weil es halt wirklich, die Figuren versuchen irgendwie immer das Beste und lösen damit das Schlimmste aus.
Und auch die also ich habe die auch gesehen und zumindest die ersten, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Folgen, und fand auch, das Besondere war wirklich, dass man hatte so das Gefühl, auch gefallene Helden oder auch viel dieses, so dass, also man hatte da so ein Herz für fast jede Figur, die halt bestimmte Gründe hatte, warum sie dann auch was Falsches getan hat oder sich zu etwas entwickelt hat, was dann gegen wiederum kämpft gegen die Personen, die dann gut sind. Also es gibt dieses klassische Gut und Böse dann da irgendwie gar nicht so.
Genau, es ist unheimlich viel Grauzone, und aber nicht so eine langweilige Grauzone, wo man sagt, ja, das Leben ist halt kompliziert. Sondern es ist wirklich so, dass man kann sozusagen ständig den Blick wechseln, und die Serie lädt auch dazu ein, weil die ganz viel Parallelerzählung hat. Und deswegen fängt man irgendwie an und sagt so, okay, das sind irgendwie so Jugendliche und das ist bestimmt irgendwie so eine Coming-of-Age-Story. Und da ist auch eine Coming-of-Age-Story drin, aber dann kommt da noch total eine politische Sache drin. Dann gibt's irgendwie Piltover, das ist so reich und allen geht's gut und so. Und das ist aber so eine gesellschaftliche Situation, die darauf aufgebaut ist, die Undercity Zorn auszubeuten. Das heißt, ne, wir haben dann plötzlich irgendwie so Imperialismus Mechanismen, die da auch irgendwie mit reingerührt sind und so. Und das wirkt aber alles so zusammen, dass diese Mechanismen dann wieder die treibende Kraft sind, um zum Beispiel die Coming-of-Age-Story weiterzuentwickeln und so. Das heißt, es gibt ganz viele Gründe, warum eigentlich auch die Figuren sich entwickeln müssen. Mhm. Und dann ist es natürlich super spannend, denen zuzugucken, wie sie sich entwickeln. Und also ich war instant total Fan.
Man merkt das. Nicht, dass du jetzt schon die ganze Geschichte erzählst, aber ich würde genau euch hören.
Die ist eigentlich die ist auch Ende 2021 rausgekommen.
Ich bin auch
aber ich habe sie jetzt doch mit auf meine Liste genommen, weil ich einfach dieses Jahr habe ich sie noch zweimal geguckt und angefangen irgendwie Cosplay zu machen, weil ich irgendwie noch, ich habe einen Kanal gebraucht, um die ganze Energie meines Fandoms kanalisieren zu können.
Ich habe auch so ein bisschen, überlege ich gerade, ob wir es letztes Jahr auch schon mal mit auf der weiteren Liste hatten, weil ich glaube, es kam gerade in der Zeit raus, aber ich fand, also ich hatte das auch, glaube ich, auch in diesem Jahr noch mal ein bisschen geguckt, und ja, auf jeden Fall eine spannende Serie und ich glaube auch echt was für Nerds, ja.
Ich habe noch was dabei, was tatsächlich aus diesem Jahr ist, weil ich gedacht habe, die zählt vielleicht nicht. Relativ frisch jetzt und glaube ich auch gerade voll auf der Welle des Hypes, Wednesday. Oh, also ja. die Serie über Wednesday Addams.
Das wollte ich gucken, ja. Mhm.
Und die ist, also ich finde sie nicht so fantastisch wie Arcane, aber ich fand sie sehr unterhaltsam und sie macht auch ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht genau so gesehen hat. Ein Großteil der Folgen sind tatsächlich von Tim Burton inszeniert und so, also es ist total hochkarätig eigentlich. Das Production Design ist gut. Von den Erzählstrukturen her vergleichsweise einfach eigentlich. Also es ist zum Teil auch einfach so ein Detektivplot, wo man sagt, so ja, das ist halt was, das ist x-fach schon gemacht worden, es funktioniert. Aber durch die Figuren wird's interessant, weil das halt, ne, es ist nicht unbedingt naheliegend, jetzt eine Figur aus der Addams Family zu nehmen und in so einen Detektivplot reinzubringen und dann ist das auch
Spoiler nicht in so viel. Eine,
also da, doch ja, also im Prinzip, ich habe jetzt nichts erzählt, was man nicht in den ersten 10 Minuten der ersten Folge sieht oder so. Ja.
Ich kann aber auch noch was erzählen, und zwar, das hattest du so viel schon angesprochen, Stranger Things, mhm. Ja, da ist jetzt ja die 5. Staffel.
Die 4.
Die 4.?
Die 4. und die 5. kommt.
Ach, die 5. kommt,
die 5. ja. Die 5. soll die letzte sein, wenn mich nicht alles täuscht.
In der Erzählung schon durcheinander gekommen, ja, genau.
Aber erzähle ich aber auch gerade.
Und das Letzte ist, ich habe sie halt angefangen bei meiner Mutter halt zu gucken, und sie hat dann, also meine Mutter hat mich total Netflix-mäßig überrascht. Ja, sie hat dann tatsächlich Stranger Things, obwohl sie überhaupt nicht so auf so Horrorkram steht, die kompletten Staffeln sich angeguckt, von Staffel 1 an. Und ich persönlich fand es jetzt die letzte Staffel, also ich fand die ersten zwei fand ich mega und die dritte auch noch eigentlich, ne? Aber ich fand jetzt die, hat mich jetzt nicht so überzeugt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie immer noch diese Not haben, jetzt so, okay, ist erfolgreich und wir müssen jetzt noch einen Plot-Twist und noch einen drauflegen und die Monster werden noch größer. Und das Einzige, was mich so angesprochen hat, war, dass die eigentlichen Monster in dieser Serie, diese Frat Boys da, diese, da gibt's so eine Gruppe, das kennst du, eine Highschool-Gruppe, ja, ja, das sind so die Footballspieler und die Beliebten und keine Ahnung, und wir kennen sie ja vielleicht als so Mobber oder so, Bullies, ja, und die halt für Ordnung und Gerechtigkeit sorgen wollen und dann einfach irgendjemand, der halt ein Freak ist, lynchen wollen, anders kann man es ja nicht nennen, ne, und dann hattest du ja diese, ist das Ryan Reynolds, der hat glaube ich auch bei Adam Project so einen Science-Fiction-Film gespielt, und da war ich halt wieder bei meiner Mama, ich bin öfters bei meiner Mama und dachte so, okay, welchen Film kann ich denn mit ihr gucken, so, das guckt ja auch mal so, was ist so Mama-tauglich, und dachte so, Adam Project sieht irgendwie witzig aus, wird wahrscheinlich nicht so, also, ne, so schöne Unterhaltung, aber nee, Mama mag kein Science-Fiction, ne? Ich bin wieder in Hannover, paar Tage später schreibt mir meine Mutter, also wir haben was anderes geguckt, dann bin ich wieder in Hannover, meine Mutter schreibt mir eine Nachricht und sagt so, den Film musst du unbedingt gucken, Adam Project, wo ich dachte so, was ist denn jetzt passiert, dass meine Mutter einen Science-Fiction-Film guckt, und sie rief mich dann auch irgendwann mal an und sagte so, ja, danke, dass du dieses Netflix eingerichtet hast, ich sitze jetzt, also meine Mama ist schon ein bisschen älter, hat nichts mehr zu tun, ich sitze da jetzt und gucke so Serien so an einem Stück, ja, so, ich so, ja Mama, das machen alle, ne, das ist die Binge-Watching, okay, was guckst du denn? Ja, diese so eine Serie, die so in so einer Straße in England, in London spielt, ne? Ich so, ja, wie heißt die denn? Ja, Kudam 53 oder so.
So, nee, das London.
Also die Zahl, ja, ist da halt auch nicht gepasst, aber ich so, nee, das ist Berlin, aber das liegt halt da dran, das spielt ja da in den 50ern, dass meine Mutter das aus dem Iran halt noch kennt, diesen Look aus den 50ern kennt sie halt aus diesen englischen Filmen. Und deswegen hat sie halt diesen Look verbunden halt mit England, ja. So, ja, und du gar nicht so richtig aufgepasst, dass das Berlin ist, ja.
Das ist witzig, das war bei meiner Mutter genauso. Meine Mutter ist jetzt auch der totale Netflix-Fan. Mhm. Stranger Things hat sie weggebinged und bei Wednesday guckt sie jetzt gerade.
Das scheint ja, bei Netflix gingen ja die Zahlen irgendwie runter und die haben ein bisschen Probleme. Vielleicht ist das jetzt schon diese Facebook-Phase, wo jetzt die jungen Leute alle woanders hingehen.
Die coolen Kids können jetzt kein Netflix mehr benutzen, weil die Eltern haben es für sich entdeckt.
Hat jemand von euch eigentlich Sandman geguckt? Weil ich bin ja ein, weil ich hab's noch nicht geguckt, aber ich bin ja auch ein Riesenfan von den Comics. von Neil Gaiman und das habe ich mir jetzt für die Feiertage mir vorgenommen. Und du hast es geguckt?
Ich habe es geguckt, aber ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich fand, die ersten 2-3 Folgen wirklich sehr, sehr stark.
Sehr stark und deswegen hast du es nicht zu Ende
geguckt. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und dann fand ich, gab's mit der 5. Folge für mich so einen Bruch.
Mhm. Wobei auch in den Comics, finde ich, da sind viele Brüche drin und da kann man auch nicht, aber ja,
der
okay,
hat mich
bin gespannt.
Dann, der hat mich dann nicht mehr so abgeholt, okay. Aber die, wie gesagt, die ersten, fand ich schon ziemlich cool, ja. Das hat mir gut gefallen bis dahin. Vielleicht gucke ich es nochmal zu Ende. Ja. Ich meine, die 8 Folgen da.
Also das habe ich mir jetzt vorgenommen, aber ich kann es noch nicht als Tipp rausgeben, weil ich es selber noch nicht gesehen habe. Aber also vielleicht dann, aber die auf jeden Fall die Comics, die sind ganz
gut. Ich möchte auch eigentlich, also weil Stranger Things jetzt so vorkam, ich würde eigentlich explizit sagen, dass es kein Tipp ist. Ich habe die vorherigen Staffeln auch gemocht, aber ich fand
die vierte
jetzt,
nicht mehr.
Die vorherigen waren irgendwie schön, weil sie so eine 80er Nostalgie irgendwie ausgelöst haben. Das war natürlich, ich bin 84 geboren und so, bei mir hat das irgendwie gezündet. Es war so, oh ja, du kennst ja noch Sachen und so.
Aber auch nicht so richtig, ne?
Aber irgendwie, das war hübsch und das fand ich irgendwie, das Production Design fand ich interessant. Diese eigentliche Mystery Story mit Monstern und so, das war so, ja klar, das ist irgendwie so ein etwas generisches Plot-Element. Und ich fand, dass jetzt die neue Staffel halt einfach zu sehr das gemacht hat. Und das, was ich vorher irgendwie schön fand, wo ich gesagt habe, das löst irgendwie so ein interessantes Nostalgie-Feeling aus und so. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und das ist immer weniger geworden. Und dementsprechend war jetzt auch, ich habe angefangen zu gucken und irgendwann war es mir nicht mehr wichtig, weiter zu gucken.
Pina, wenn das so bei dir ist, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Denn dann reist doch einfach wirklich in die 80er zurück. Denn mein letzter Filmtipp ist, wir haben dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum von E.T.
Oh mein Gott, 40?
40 Jahre. Und die witzige Geschichte, ich habe hier so einen kleinen E.T. dabei, der kann auch irgendwie was erzählen. Wenn ich hier auf den Finger drücke, Moment. Elliot? Oh. Autsch. Ja, mit Filmzitaten. Und die Geschichte dazu ist, ich war vor ein paar Monaten in den USA, meinen Bruder besuchen, der lebt da in Pittsburgh und wir waren aber auch in New York und wir hatten einfach gedacht, wir gucken in irgendeine Fernsehshow zu gehen und wir waren bei der Drew Barrymore Show, das wusste ich vorher gar nicht, dass es gibt, aber Drew Barrymore hat eine Show und wir waren da im Publikum und das war die E.T. 40 Jahre Reunion Folge, wo die ganze Besetzung, also die Familie zumindest von E.T. da war und da habe ich auch hier das hier geschenkt bekommen, eben meinen kleinen E.T. und und habe mir in dem Zuge auch nochmal den Film geguckt, den gibt es natürlich auch in der 40 Jahre nochmal in der Edition nochmal überarbeitet. Und mir ist es, ich musste so an Stranger Things denken und mir ist nochmal klar geworden, wie viel dieser 80er Jahre Looks und Ideen von Stranger Things, aber auch aus anderen Serien, die jetzt irgendwie aktiv sind, von E.T. kommen, ne? Mit den Fahrrädern, mit den Rollenspiele spielen, mit den diese Kindergeschichten, die man dann. Also ich fand das total irre und ich habe diesen Film echt gern nochmal geguckt und und wollte ihn einfach nochmal empfehlen.
Vielleicht müsste ich nochmal gucken, weil ich habe als Kind E.T. gesehen, aber ich hatte Angst vor E.T.
Ja, das haben mir viele erzählt. Das hat meine Freundin auch erzählt.
Deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen so ein negatives Gefühl, wenn ich an die E.T. denke. Ja. Du hast ich glaube, ich müsste es quasi nochmal mit einem erwachsenen Blick jetzt gucken.
Ich habe auch sogar ein Spiel dabei. Das habe ich mir dann einfach nochmal im Zuge gekauft. Es ist ja auch bekannt, dass E.T. das Spiel für den Atari damals gilt als eines der schlechtesten Computerspiele aller Zeiten.
Das ist doch auch in der
sagen,
Wüste verscharrt.
Jagd auf Roter Oktober auf dem Gameboy ist bestimmt schlechter.
Aber es gibt halt diese Geschichte, dass da irgendwie tausende von Spielen auch irgendwo in der Wüste irgendwie vergraben wurden, weil sie nicht verkauft wurden oder hunderttausend.
Es wurden mehr Spiele davon produziert, als es Konsolen gab. Ja. Aber zu der Frage quasi Fortsetzung einer Netflix-Serie, also ich gebe dir da völlig recht, Pina, Stranger Things hat mich auch enttäuscht, ich fand es nur witzig mit meiner Mama. Aber welche Fortsetzung ich ganz gut fand, war Russian Doll. Ja, die Serie Russian Doll mit einer Frau, sehr witzige Charakter und ein ein ganz gegensätzlicher junger Mann, die halt beide immer, jetzt habe ich schon viel gespoilert, aber egal, die halt immer sterben und wieder aufwachen und das war quasi Staffel 1 und die Staffel 2 kam dann dieses Jahr halt auch raus. Ich habe aber beide dieses Jahr erst gesehen und ich muss sagen, dass ich bei Russian Doll der zweiten Staffel fand ich eigentlich ganz witzig, wie sie das so fortgeführt haben. Manche Sachen fand ich auch nicht so gelungen. Ich will jetzt diesmal nicht so spoilern, aber ich fand, dass sie dann ein sehr nettes Ende gefunden haben, auch sehr, sehr witziges Ende. Okay. Ja. Also Russian Doll wäre dann halt die Erfüllung von mir.
Pina, du hast ein Spiel mitgebracht.
Ich habe ein Spiel mitgebracht oder eine Spielempfehlung. Ich habe Satisfactory gespielt.
Das ist so dieses Aufbau, so Maschinen.
Es gibt ein älteres Spiel, was im Prinzip genau das gleiche Konzept hatte. Das hieß Factorio. Und die Idee ist, du wirst sozusagen alleine von irgendeiner Firma auf einem fremden Planeten abgeworfen. Und die wollen, dass du da, also dass da die natürlichen Ressourcen dieses Planeten ausgebeutet werden. Und du kannst halt anfangen, irgendwie mit der Spitzhacke da so Sachen abzubauen oder so, aber du kannst halt auch Dinge automatisieren. Also sobald du dann genug abgebaut hast, kannst du irgendwie anfangen, Förderbänder zu bauen und irgendwelche automatischen Bohreinrichtungen und so weiter. Und auf die Art baust du dir so eine riesige Fabrik zusammen mit der Zeit. Und Satisfactory ist genau diese Idee, aber einfach in 3D, also First-Person-View und du kannst wirklich rumlaufen in dieser Welt und die Karte ist riesig und es gibt irgendwie 4 verschiedene Ökosysteme in dieser Karte, die auch sehr unterschiedlich aussehen und du kannst halt wirklich 3D-Förderbänder über und untereinander, kannst du da Sachen bauen und dann alle natürlichen Ressourcen dieses Planeten ganz schlimm ausbeuten. Und das ist einfach so ein Spiel, ein bisschen wie Lego bauen, aber auch irgendwie zwischen Anno und Lego bauen irgendwo dazwischen. Und ich fand das gut, als ich gespielt habe, war es noch so ein kleines bisschen buggy, weil es noch die Alpha war. Und inzwischen ist es halt ein Stück weiter, es sind noch eine Menge Updates rausgekommen. Also ich glaube, inzwischen ist es eine Empfehlung wert.
Okay.
Sehr gut.
Satisfactory, wie hieß es?
Satisfactory, okay. Heißt es.
So solche Spiele, die brechen mir das Genick. Ich hab auch früher immer sehr viel Anno gespielt, aber ich komme da nicht wieder weg. Deswegen mache ich das seit Jahren eigentlich nicht mehr.
Ja, also man kann da Zeit verbringen.
Ja, weil ich mich immer erschrecke, wenn ich dann den Zeiger der Uhr wieder weitergewandert sehen habe.
Ja, ich habe es gespielt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch im Homeoffice war und was gebraucht habe, wo wir Koop spielen konnten. Ah, ich hatte keine Lust, gegen Kollegen zu spielen, sondern ich wollte quasi lieber ein Gemeinschaftsgefühl haben und Koop-Spiele waren da geeignet und das hat Spaß gemacht.
Das glaube ich, ja.
Ich habe dieses Jahr gar nicht so viel gespielt, aber das hatte ich, glaube ich, letztes schon als Tipp gegeben für Koop, dass diese You Don't Know Checkmacher, die so kleine Spiele, wo man auch miteinander irgendwelche oder gegeneinander lustige Sachen machen kann, irgendwelche Wortspiele oder so, die haben auf Steam auch so kleine dieser Spielchen ausgeladen und auch in Deutsch. Und das war immer unheimlich gut für die Familie mit ich habe viele Brüder und mit denen irgendwie, und wie gesagt, einer ist in den USA und dann muss man irgendwie gucken, wie kriegt man die zusammen. Und dafür waren solche so Gelegenheitsspiele, wo man kurz zusammenspielen kann, waren einfach toll. Aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon empfohlen. Die You Don't Know Check-Spiele und hier mit den Impostern, wie heißt das?
Ja, das war ja auch so ein kleiner Hype. Das war auch vor
fällt mir der Name nicht ein? Ihr wisst, was ich meine.
Heißt das nicht?
Nee, das heißt, ich guck gleich nochmal nach. Das war aber so kleine Spielchen. Aber ich habe dieses Jahr echt wenig gespielt.
Wo man in so einem Raumschiff rumläuft.
Ja, genau. Ich guck gleich nach, weil es wird, je länger wir drüber reden und es nicht wissen, desto peinlicher. Ja. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach. Und sonst habe ich gar nicht viel gespielt. Also ich merke das auch so. Ich habe so ein paar Mal Stardew Valley nochmal ausgepackt, was auch so ein Zeitfresser ist, ne, mit dem Bauernhof, den man selber baut. Und habe dann gemerkt, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann verbrenne ich ganz schön viel Zeit.
Ja. Ich habe so ein komisches Spiel gespielt, das habe ich, glaube ich, da habe ich nach irgendwelchen so Tipps gesucht, nach so irgendwelchen Android-Spielen. Und das war mit so einem Loch, ja, da war man irgendwie so ein Waschbär und hat mit so einem Loch irgendwie alles Mögliche eingesaugt. Das ist aber, glaube ich, auch älter. Und also ein total trashiges, absurdes Spiel mit so einer sehr merkwürdigen Story. Und
da
Among Us, Among Us.
Ach, Among Us, genau. Ja, genau.
Ja, es ist
das,
peinlich.
Das haben wir tatsächlich auch, das war eigentlich ganz witzig, aber ich glaube auch, dass das nicht dieses Jahr war, sondern letztes Jahr, also sozusagen so richtig Corona-mäßig, wo wir dann uns per Zoom getroffen haben und gleichzeitig das Spiel gespielt haben. Das heißt, wir hatten diese Audiospur und ich habe das dann mal versucht mit Fremden und dann in diesem Chat irgendwie zu sagen, wie man glaubt, wer der Bösewicht ist. Also es gibt ja immer so einen Saboteur bei dem Spiel. Ja.
Also digitales Gesellschaftsspiel habe ich quasi auch gemacht. Und zwar, ich hatte eine Rollenspielrunde für Splittermond. Und da ist uns aufgefallen, dass es einen Splittermond-Discord-Server gibt, wo jemand einen Splittermond-Dicebot gebaut hat. Und das ist also, wenn du dann Pen-Paper-Rollenspiel spielst, wo du dich halt nur im Videofenster siehst, dann fällt halt dieses gemeinsam auf den Tisch würfeln, das fällt dann irgendwie weg. Und der Spielleiter kann auch nicht sehen, was du gewürfelt hast. Mhm. Und dann kann man natürlich irgendwie
wieder
versuchen,
eine Finger 20, hoch, das ist ja verrückt, ja. Das kann doch gar nicht stimmen.
Ja, man kann da irgendwie Finger hochhalten und so, aber ja, das ist irgendwie alles so eine Notlösung. Wir waren da nie zufrieden und das war jetzt so bei der letzten Runde, haben wir das entdeckt und waren eigentlich echt happy damit. Also quasi für Leute, die jetzt tatsächlich Splittermond spielen, weil es wirklich genau auf dieses eine Rollenspiel optimiert ist, aber da hat man dann halt im Chat quasi die Würfelergebnisse direkt drin und so, dass der Spielleiter sie auch sehen kann. Und das ist halt eine Möglichkeit, um dann auch so online das, also Pen-Paper-Rollenspiel zu machen. Und ja, also das war so ein halbes Computerspiel quasi.
Ich glaube auch, die Corona-Zeit hat so manch eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe so ein bisschen wieder aktiviert. Also ich kenne das auch von Bekannten. Also ich selber habe es früher auch gemacht und habe meine alten, also das ist schon zu lange her, irgendwie nicht reaktiviert. Aber ich habe es von einigen gehört, die in dieser Zeit, es gibt ja auch durchaus Plattformen, wo man das, wo man grundsätzlich so eine Art
traditionell gibt es halt am meisten Zubehör für D&D.
Ja.
Und ich fand es halt irgendwie ganz nett, quasi auch für so ein deutsches Regelsystem dann was zu finden, wo ich fand, dass es eigentlich ganz schön weit entwickelt war. Also auf der einen Seite finde ich es schade, weil gerade bei sowas wie Pen-Paper-Rollenspiel ist ja gerade die Gemeinschaft schön, also dass man dann irgendwie gemeinsam da sitzt. Aber wenn man das halt mit Freunden spielen will, die sich auch ein bisschen verstreut haben und so, genau. Und das ist jetzt bei mir der Fall, das ist jetzt gar nicht wegen Corona-Regeln, dass wir online gespielt haben, sondern einfach, der eine sitzt zum Beispiel in Mühlhausen in Frankreich.
Aber das meinte ich, dass halt manche Rollenspielgruppen, die es einfach nach dem Studium oder nach der Schule oder irgendwie halt verstreut hat und die eigentlich lange nicht mehr gespielt haben, das hatte ich so gehört, mitgekriegt, dass einige sich mal wieder getroffen haben aufgrund dessen und dann gesagt haben, hey, jetzt ist eh, wir haben auch andere Sachen digital gemacht und probieren wir mal aus. Ja.
Das ist übrigens total an mir vorbeigegangen. Ich habe das einzige Mal, wo ich das schwarze Auge, das ist ja auch
habe ich auch viel gespielt.
Ich auch, das einzige Mal, wo ich das schwarze Auge gespielt habe, war, dass ich mir so ein Buch gekauft habe und diese Single, wo man so alleine gegen das Buch spielt.
Ja. Ah ja,
das
genau, die Solo-Abenteuer.
Und ich glaube, ich habe einmal Shadowrun gespielt, das ist so meine ganze Pen and Paper. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil es eigentlich...
Könnten wir eigentlich mal machen. Schreibt uns, wenn ihr wollt, dass wir vor laufender Kamera mal eine Runde Pen and Paper spielen.
Also
ich bin interessiert, also mich interessiert, ob das also ob es viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, weil ich meine, wir sind ja irgendwie immer diejenigen, die halt über die Technik reden und so, aber wir sind halt auch irgendwie Nerds. Und Pen and Paper ist so, hat nichts mit Technik zu tun, außer es gibt jetzt irgendwie jemand, der einen Würfelbot gebaut hat, aber ansonsten hat es nichts mit Technik zu tun. Und trotzdem ist es irgendwie so eine ähnliche Nerd-Crowd und es würde mich interessieren, aber, ob auch in Deutschland die Überschneidung groß ist.
Tina, hast du dir mal so ein YouTube-Video mit so 7 Stunden und dann bist du ja noch gar nicht weit nach 7 Stunden, ne, bei den meisten Spielen angeguckt? Also Das ist, ich weiß gar nicht, euch
wir gucken mal.
Wir müssten mal gucken. Aber genau, schreibt uns doch
müssen
einfach.
Müssen wir sehr konzeptionell.
Unsere Videoproducer freuen sich.
Ja, genau. Die. Und dann bitte auch richtig schön schneiden alles. Ja. Sophia, hast du noch was dabei?
Ich habe auch sehr wenig gespielt dieses Jahr. Ich hatte letztes Jahr ja auch schon sehr wenig gespielt und dieses Jahr habe ich noch weniger gespielt.
Ist was anderes dabei
noch? Ich habe Little Big Planet 3 nochmal angefangen zu spielen, weil, wie gesagt, meine Tochter, 5 Jahre, das geht jetzt langsam. Ich möchte sie ein bisschen an die PlayStation heranziehen oder überhaupt an Konsolen. Und das ist ein ganz guter Einstieg gewesen. Wir haben, letztes Jahr war es Super Mario und jetzt dachte ich 3D.
So. Und welche PlayStation ist das?
Das ist noch die 4er.
Das ist noch die 4er. Also ich bin ja so ein bisschen retro unterwegs. Ich habe noch eine 3.
Ja, die habe ich auch noch.
Also ich habe auch nur die 4er. Die 5er, das war irgendwie, die kam raus, dann war sie nicht lieferbar und dann habe ich das aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja, ja, ich auch.
Ich vermute, wenn ich mich dahinter geklemmt hätte, wäre ich in der Lage gewesen, eine zu kaufen. Aber es ist ja auch nicht kostenlos. Also so billig ist die PS5 ja nicht.
Und nee, jetzt gibt's überall diese Bundles, ne? Aber ach, es ist keine Freude. Ich habe es auch ein bisschen aufgegeben, ehrlich gesagt.
Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Aber dieses Jahr gibt es keine PlayStation mehr bei mir.
Ich habe noch andere Sachen.
Genau,
ich habe noch andere Sachen mitgebracht.
Ich noch, weil jetzt so ein Analogspiel kam. Ich würde jetzt mal so völlig unnerdy ein wirklich absurd witziges analoges Gesellschaftsspiel, vielleicht auch was für, mit so deiner Tochter. Ja, Brettspiel ist zu viel. Es ist ein Kartenspiel. Also so eine Mischung aus ich weiß gar nicht, Domino und Memory. Es heißt Pick a Seal. Ja?
Pick a Seal.
Ja, und man muss da halt so, man also sieht.
Also nimm ein Siegel oder?
Eine Seal, Robbe.
Robbe.
Also, ja, da sind halt Robben.
Navy Seal.
Das sind Robben abgebildet, mal mit Fisch, mal ohne, mal groß, mal klein. Und man darf halt immer die Robben einsammeln, die nur einen Unterschied haben. Also es gibt halt irgendwie verschiedene Kategorien, sozusagen wie die Größe oder die Jahreszeit oder ob mit oder ohne Fisch, mit ein oder zwei Armen, mit Sonnenbrille oder nicht. Und da darf sich von diesen ganzen Sachen nur eine Sache, glaube ich, unterscheiden. Und dann darf man, wenn man eine passende hat, darf man aus der Mitte eine nehmen. Man spielt das auch gleichzeitig. Und das Witzige ist, das hat halt auch irgendwie, ich weiß leider nicht, chinesisch-japanische Schriftzeichen. Also es ist so dreisprachig, Deutsch, Englisch und dann chinesisch, japanisch, muss ich nochmal verifizieren. Oder eine andere ostasiatische Schriftart, die ich nicht identifizieren kann. Ich glaube chinesisch.
Wahrscheinlich das Hangul, koreanisch.
Ich guck mal für dich. So erzähl weiter.
Das könnte auch gut sein. Und das fand ich halt auch so ein bisschen witzig.
Das sieht chinesisch aus.
Aber es ist halt super dynamisch.
Ja.
Sehr lustiges nicht Spiel.
Das klingt gut. So ein ähnliches Spiel habe ich auch meiner Tochter geschenkt. Und mit meinen Nichten, die auch schon älter sind, spiele ich das auch. Dobbel heißt das. Das ist auch sehr witzig. Auch so ein Reaktionsspiel, wo man quasi Übereinstimmungen auf seinen Karten finden muss. Zuerst draufhaut und Dobbel ruft. Der Double oder Dobbel, ich weiß gar nicht genau, der hat gewonnen. Das ist super witzig. Auch eignet sich auch für Partys mit Gleichaltrigen.
Und ich hätte noch was für Erwachsene. Ich hätte gesagt, es ist japanisch.
Nein, es ist nicht japanisch.
Unvereinfachte Kanji, hätte ich gesagt.
Das ist kein Japanisch, auf jeden Fall. Ich habe mal zwei Semester Japanisch gemacht.
Wir schreiben es in die Shownotes.
The Crew habe ich gespielt. Das ist ein Kartenspiel, bei dem es quasi einen Plot gibt. Und der Plot ist, dass du, glaube ich, zum Jupiter fliegen sollst oder so. Also du bist so eine vergleichsweise realistische Raumschiffbesatzung. Und im Grunde genommen gibt es aber dann immer so Runden, wo es einfach ein Kartenspiel ist. Und da hast du Karten mit Zahlen und Farben und musst die entsprechend ausspielen. Und dann müssen die richtigen Karten übrig bleiben. Und das Spiel gibt sozusagen in immer höherem Schwierigkeitsgrad vor, was die Mission ist. Und dann ist es halt so parallelisiert, dass dann irgendwie, keine Ahnung, das Solarpanel von der Sonde hat sich gelöst und hängt da nur noch auf 7:30 und jetzt musst du halt zuerst den Stich und dann den Stich spielen und nur wenn du das hinkriegst, dann ist das repariert und du kannst weiterfliegen und so. Und manchmal sind irgendwie die Funkgeräte gestört und dann darf man nicht untereinander reden, welche Karten man hat und so, aber es ist ein Koop-Kartenspiel. Und hat schon Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen für Raumfahrt-Nerds.
Sehr cool. Mhm. Mein Vorschlag wäre, weil wir jetzt auch schon ganz schön lange dabei sind, dass jeder noch eine Sache, kriegen wir das hin?
Mhm, klar.
Hat jeder sich eine Sache von den vielen, die wahrscheinlich noch auf den Zetteln stehen? Ich schaue schon mal auf Kimmerns Zettel. Könnt ihr euch auf eine Sache oder zwei, also, drei ganz schnelle?
Wenn ganz dann. Schnell. Also dann mache ich hier mal die Überleitung Raumschiff. Ja, ja. Da habe ich nämlich auch was. Und zwar, ich bin ein großer Hörspielfan. Und in der ARD Audiothek gab es dieses Jahr das Hörspiel KI-Mom. Da geht es auch um eine um ein Raumschiff, das weit entfernt ist. Und da wachsen... da sind zwei Mädchen, die werden von einer KI bemuttert, KI-Mom, und ein ziemlich oberflächlicher Popstar, Insta-Star, wie nennt man das, Influencer, ja, wird halt aus so einer Kryokammer aufgeweckt, wo auch noch ganz viele andere Menschen sind, die in dieser Kryokammern sind, und es gibt aber irgendeinen technischen Effekt, deswegen können die nicht alle aufgeweckt werden, sondern nur, wenn die KI schafft, irgendeinen Code zu knacken und so weiter und so fort. Und das ist eine Serie, zwei Staffeln, Hörspiel, ich glaube immer jede Folge so, glaube ich, eine halbe Stunde, und da werden so Fragen von KI, Mensch, Zukunft behandelt. Ich will da nicht so viel spoilern. Das ist, ich fand es super. Manche Dialoge fand ich ein bisschen cringe, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das wollte ich auch schon mal sagen. Aber es hat eine total, auf Kopfhörern auf jeden Fall hören, eine total tolle Soundkulisse auch. Und ich finde, da kann man auch echt, ich konnte mich da super verlieren. Und ein anderes Hörspiel, weil es wirklich, wirklich, wirklich mega klasse ist, Xerxes und die Stimmen der Finsternis. Eine mehrtausendjährige Geschichte des Patriarchats von Magda Wojcik. Ja. Auch total tolles Sounddesign von Xerxes, diesem Perserkönig. Mhm. Ja, völlig unheroisch dargestellt und seine Kämpfe mit den Griechen bis hin zu der Erfindung des Radios. Ja, wird da ein ganzer Bogen gezogen. Mhm. Ja.
Cool. Also ich würde auch nur ganz schnell ein paar Bücher noch reinwerfen, weil das war so, ich auch immer hier die Literatur hochhalte, und ich habe tatsächlich nicht so richtig aktuelle Science-Fiction-Literatur gelesen dieses Jahr, aber ich habe ganz viel, haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen, aber ich habe dieses Jahr ganz viel Expanse weitergelesen. Das sind ja inzwischen 9 Bände und noch zig Zwischenbände, dass diese Serie auch verfilmt wurde, wo es wo quasi in der Milchstraße spielt und im Sonnensystem spielt und dann aber sich erweitert und so. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber super coole, so Richtung Space Opera, einfach Action im Weltraum, total gut. Und ich bin jetzt im 9. Teil und kann gar nicht mehr aufhören und fand, es gab so Längen und Tiefen, aber auch gerade am Ende wird es nochmal spannend. Also da ist Durchhalten angesagt. Dann ein Buch, das nicht so typisch Science Fiction ist, aber irgendwie doch ist, habe ich dieses Jahr erst gelesen, Murakami 1Q84. Auch sehr große Schinken. Das spielt, ja, ich würde sagen, ohne zu viel zu spoilern, in so einer vielleicht veränderten Realität, und das hat so ein bisschen was Stranges, und deswegen würde ich es ein bisschen fast zu, naja, nicht Science Fiction, aber es, ich glaube, ich trotzdem wird Nerds gefallen, und ich fand es halt großartig dieses Jahr. Und immer Peter F. Hamilton habe ich auch schon oft empfohlen, da gab es auch wieder viele coole Bücher, kann man auch immer lesen, wenn man Science Fiction mag.
Hast du noch Bücher?
Ich habe auch noch Bücher, ja. Ich habe, ich würde das What If, das neue What If von Randall Monroe empfehlen. Das ist wirklich auch wieder sehr witzig. Ich habe ich lese das immer vorm Einschlafen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe da immer noch mal eine gute Zeit. Das ist sehr lustig. Viele Sachen sind so lustig. Ich meine, ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Ich durchdringe da nicht alles bis zum Letzten, ne? Aber es ist wirklich so unterhaltsam geschrieben, dass, ich das einfach sehr genieße, das zu lesen.
Genau, das ist von dem XKCD.
Genau,
das ist der Zeichner von XKCD, der irgendwie als mal angeschrieben wurde, zum Teil auch von Kindern. Genau,
richtig, ja.
Die halt einfach Fragen gestellt haben. Und dann.
Und man weiß danach Dinge, wie dass die Großstadt New York eine Population von 320 T-Rex ernähren könnte. Ist ja auch, das sind ja auch Sachen. Also
ein bisschen verrückte Gedankenspiele, die dann aber sehr,
ja, genau, und sehr, sehr wissenschaftlich
durchgedacht
werden. Genau, er rechnet das wirklich durch, aber es ist jetzt nicht so, als ob man sich mit der Mathe beschäftigen müsste oder
Nein,
so.
das ist.
Sondern, also das sind so Statements, aber du kannst halt bei dem Typ schon erwarten, dass es stimmt.
Das ist, ja, er belegt das ja auch alles gut. Also das macht wirklich sehr viel Spaß, das zu lesen. Und dann bin ich dieses Jahr beim Cozy Crime gelandet. Das ist ein Genre, ein neues Krimi-Genre oder vielleicht ist es auch gar nicht neu. Ich habe, mich hat das ja an manchen Stellen dieses Jahr sehr überfordert und ich bin dann einfach mal in den Buchladen gegangen und habe gesagt, ich brauche irgendwas für Eskapismus, Eskapismus pur, ich brauche Flucht, Alltagsflucht, irgendwas Leichtes. Und da hat mir tatsächlich im Buchladen die Frau einen Roman von, jetzt muss ich überlegen, Richard Osman, glaube ich, empfohlen, der Donnerstagsmordclub. Und das ist wirklich ein britischer Krimi, der wirklich ja sehr gut geschrieben ist. Man kann sich in alle Figuren sehr gut reinversetzen. Es läuft direkt ein Film ab. Man weiß auch schon genau, welche Schauspieler welche Figuren spielen können. Jedenfalls ging es mir so. Und es ist wirklich, es ist seicht, es ist aber wirklich trotzdem sehr unterhaltsam. Ist jetzt vielleicht auch nicht so richtig, ist jetzt auch nicht Technik, aber.
Manchmal muss man ja
manchmal
auch,
muss man auch ja. mal ganz raus, mal ganz raus. Ja.
Ich habe auch ein Buch dabei, aber eigentlich gerade nicht dabei, weil es soll jetzt der dritte Band von The Name of the Wind rauskommen. Und da haben die Fans schon lange drauf gewartet und also alle, die das nicht kennen, das ist eine Fantasy-Buchreihe von Patrick Rothfuss, die auch enden soll mit diesem dritten Teil. Das heißt, Leute, die quasi keine unvollendeten Reihen anfangen wollen, können dann, sobald das raus ist, mit gutem Gewissen anfangen. Und also ich habe die ersten beiden Bände als Hörbuch gehört. Eine ganz tolle Hörbuchfassung mit einem Hörbuchsprecher, der wirklich exzellent alle Rollen spielt mit verschiedenen Dialekten und allem. Und das ist total exzellent geschrieben, ganz dicht erzählt und so weiter. Und ich bin total heiß darauf, dass es jetzt endlich fertig wird.
Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir echt richtig viel gemacht und richtig viele Tipps. Ich hoffe, da ist was für euch dabei, um in diesem Jahr dieses Jahr noch schön ausklingen zu lassen oder vielleicht fürs nächste Jahr. Vor allem schreibt uns aber doch auch gerne eure Tipps, weil wir sind jetzt auch.
Genau, das wäre total schön, wenn irgendwie die Kommentarleiste zum Beispiel auf YouTube einfach voll wäre mit coolen Tipps noch, an die wir schändlicherweise nicht gedacht haben. Oder auch Dinge, die wir uns vielleicht mal angucken sollen. Schreibt es einfach mal rein.
Woran wir eben nicht gedacht haben, als wir über den Uplink gesprochen haben, ist, dass wir einen neuen YouTube-Kanal haben. Also wenn ihr uns jetzt zuhört, ja, dann schaut doch vorbei auf unserem neuen YouTube-Kanal und abonniert den. Und
es ist auch erlaubt, den zu abonnieren und danach weiter das Audio zu hören.
Genau. Auch das gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Zeit jetzt und wir sehen uns dann wieder an Silvester, würde ich sagen. Bis gleich, bis dann.
Ciao.